Willkommen am letzten Apriltag, was bei mir die Hoffnung wachsen lässt, dass ab morgen dann vielleicht endlich mal wirklich der Frühling richtig beginnt. Der April, der ist ja irgendwie wenig unterstützend gewesen in dieser Hinsicht. Aber egal, wie das Wetter ist oder wird, er ist zu mir ins Studio gekommen und ich begrüße herzlich Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Guten Morgen.
Bei uns gibt es jetzt noch nicht den Tanz in den Mai, aber den Gottesdienst in den Mai.
Ja.
Bin dabei. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
So, Herr Bischof, da haben wir jetzt also eine neue Regierung und bei all der vielen Meckerei, die es ja immer wieder gibt und gegeben hat, und das ist ja auch ein durchaus holpriger Start für den regierenden Bürgermeister gewesen, aber ich finde, mit 2,5 Monaten nach der Wiederholungswahl haben alle Parteien wirklich schnell hinbekommen, eine neue Regierung zu bilden. Ich finde, das darf man auch mal lobend erwähnen. Was wünschen Sie denn dem neuen Senat?
Ja, Glück, Geschick und natürlich in allem Segen, dass es gelingt, Probleme anzupacken. Bezahlbarer Wohnraum, ökologische Krise, moderne Mobilität, weg von der Straße. All das brauchen wir und dazu gehört auch Zusammenhalt, keine vertiefenden Spaltungen. Aus meiner Sicht hat Politik die Aufgabe, Probleme zu lösen, die die Menschen umtreiben. Ja. Polit-Tratsch ist auch immer so ganz nett. Wer hat wen, warum nicht oder doch gewählt. Aber manchmal habe ich den Eindruck, das rückt dann am Ende ganz an die Stelle dessen, worum es geht. Die Lösung von Herausforderungen, die die Menschen im Leben haben. Leben mit der Digitalisierung, Bildung, gute Bildung für alle, für diese Stadt. Und ich freue mich auf neuen Schwung in Sachen Religionsunterricht, weil, ja, das ist wichtig. Das ist wichtig für ein friedliches Miteinander in der Stadt. Es geht ja nicht um Religionsunterricht, um des Religionsunterrichtes willen, sondern weil das Reden über diesen wichtigen Aspekt des Lebens, der Grund dessen, was uns alle trägt und das in den verschiedenen Weisen, in denen wir glauben, in den sehr unterschiedlichen Weisen, gute Bildung dazu dient dem Frieden im Miteinander.
Auch wenn wir jetzt noch nicht offiziell beim Gebet sind, aber es heißt ja, so sei es, deswegen sage ich an dieser Stelle mal Amen. Herr Bischof, ein Thema, das die Politik gerade hier in Berlin bewegt und sehr viele in der letzten Woche konkret betroffen hat, weil sich dann plötzlich eben nichts mehr bewegt hat, das sind die Klimaproteste und Blockaden gewesen. Sie haben da mit Ihrer Kirche, Herr Bischof, wie ich finde, einen sehr mutigen Schritt gewagt und gleich eine ganze Woche ein Gesprächsformat angeboten. Lasst uns reden. Kirche offen für Klimafragen in der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg. Vergangenen Montag sind Sie selbst auch dort gewesen. Was haben Sie da erlebt? Was haben Sie da gehört?
Ich habe Menschen getroffen, die sehr ernsthaft darum ringen, dass wir die begonnene Klimakatastrophe auch ernst nehmen, dass wir endlich aufwachen. Ich habe Menschen erlebt, die irgendwo hin müssen mit ihrer Wut und ihrem Zorn, dass es so langsam mit den Maßnahmen geht und wir immer schneller auf unumkehrbare Entwicklungen in Sachen Erderwärmung zusteuern. Ich habe Menschen erlebt, die alles andere als Extremisten sind.
Also da waren wirklich Menschen von der letzten Generation ganz konkret eben da. Ne?
Ja, Menschen, die hören und reden, die genau wahrnehmen, was passiert und die sagen, ihr brecht doch auch ständig das Recht, nämlich das Recht der nächsten Generation, deren Ressourcen ihr verbraucht. Und die deswegen mit so viel Wut, aber auch mit so viel Engagement immer wieder alles dafür tun, um diese Gesellschaft wachzurütteln. Wir haben hier oft über die Methoden geredet. Ich bin gegen diese Methoden. Da braucht man nicht lange drüber, jetzt hier miteinander zu sprechen. Aber wahrnehmen, was diese Menschen auch für uns als Gesellschaft tun, indem sie das so stark machen, das finde ich, das sollten wir immer wieder. Und deswegen das Gespräch suchen, unbedingt das Gespräch suchen. Und genau hingucken.
Es ist ja den Menschen der letzten Generation immer vorgeworfen worden, dass sie nicht gesprächsbereit gewesen wären oder seien. Jetzt gab es da dieses Angebot, sie waren da, sind auch Menschen da gewesen, die sich eben blockiert gefühlt haben oder blockiert worden sind und die mit den Menschen der letzten Generation, den Aktivistinnen und Aktivisten ins Gespräch gegangen sind?
Nee, leider nicht. Also das hat, würde ich mal sagen, tatsächlich auch nicht geklappt. Das ist ja auch ein Format, das dann immer am Ende ins Gebet hinein geht. Auch das finde ich wichtig. Wir machen das in der Kirche immer so, dass wir am Ende gucken, da, ob wir auch miteinander beten können. Mhm. Dieser Austausch, den Sie jetzt meinen, der kritische Dialog, der hat nicht stattgefunden. Ich habe aber gehört, dass er dann doch öfter, als wir das so wahrnehmen, auch auf der Straße passiert. Also
friedlich hoffentlich.
Friedlich. Mhm. Und das, wir sehen ja dann immer nur die Bilder, wo das mit den Blockaden eskaliert. Mhm. Aber es gibt auch, haben die erzählt, ganz oft die Momente, wo sie an der Stelle ins Gespräch kommen, wo ihnen auch Bürgerinnen und Bürger sozusagen was zu essen oder zu trinken bringen, wo sie ihre Meinung auch sozusagen in guter Weise zum Ausdruck bringen oder ins Gespräch gehen. Es ist nicht so, dass das an jeder Stelle immer so eskaliert, wie wir das manchmal auf den Bildern sehen.
Kirche offen für Klimafragen, da treffen Sie auch auf Menschen der letzten Generation, aber eben mal nicht in der aufgeheizten Stimmung einer zugestauten Kreuzung, sondern gesprächsbereit zum Austausch. Heute ist das auch nochmal möglich. Also Sie waren am Montag da, vielleicht ist es ja auch in den Tagen danach, das war ja auch der erste Tag, an dem das dann stattgefunden hat. Vielleicht ist es ja auch in den Tagen danach noch mehr zu einem Austausch und Gespräch gekommen. Heute, wenn Sie sich angesprochen fühlen, sehr gerne gehen Sie hin. Heute an diesem Sonntag von 17 bis 19 Uhr ist das auch nochmal möglich in der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg.
Ja, nutzen Sie das. Ich finde den kritischen Dialog ungeheuer wichtig. Es gibt ja viele Dinge, das verstehe ich innerlich auch, wie man da auch innerlich sozusagen auf die Barrikaden gehen kann. Wieso setzen die sich da einfach hin? Wie lange soll das gehen? Ist das nicht auch ein moralischer Zeigefinger, der jedenfalls so nicht auf Dauer funktionieren kann? Ich finde, es gibt ganz, ganz viele kritische Fragen, die habe ich auch. Es geht gar nicht darum, das jetzt alles so oder so genau richtig zu finden, aber darüber in Auseinandersetzung zu gehen, das finde ich wichtig.
17 bis 19 Uhr, heute Abend nutzen Sie die Chance. Zur Bibelstelle, Herr Bischof, kommen wir gleich und vielleicht wird dort auch möglicherweise meine Frage dann automatisch beantwortet. Aber wenn ich heute so in den Gottesdienst, in die Kirche gehen würde und mich fragen würde, was erwartet mich denn heute wohl, dann stelle ich mir so die Frage, wo ist denn Jesus eigentlich? Also so in seiner Lebensgeschichte oder Totengeschichte. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Moment, stopp! Das war ja noch eben noch gar nicht. Himmelfahrt kommt ja noch. Das letzte Mal ist er noch mit zwei Jüngern mitgewandert und hat dann nochmal Abendmahl gefeiert. Und dann? Fragezeichen? Hat er sich auf sein Hotelzimmer zurückgezogen und wartet auf Himmelfahrt? Oder was ist da los?
Ja, schöne Frage. Zwischen Ostern und Himmelfahrt. Ich sag mal, in aller Deutlichkeit, Jesus lebt. Also, und wo sind wir in der Geschichte? Wir sind in der Geschichte bei der Begegnung mit dem Auferstandenen. Also mit dem Auferstandenen Jesus. Alle Evangelien erzählen davon, vor allem das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Da gibt's viele schöne Geschichten, wie die Jünger, Frauen, Männer ihm wieder begegnen. Mhm. Das wünschte ich, sage ich jetzt mal, auch vor allem für diese Zeit, Begegnung mit dem Auferstandenen erleben, also Begegnung mit dem Glück, dass das Leben mit dem Tod nicht endet, mit dem, was sich aus diesem Vertrauen ergibt und tun lässt. Begegnung damit. Und was soll ich Ihnen sagen, lieber Herr Wittke? Der Predigtext, also das Bibelwort, das wir gleich hören.
Weiß es wirklich nicht?
Das kommt sehr rätselhaft genau mit dieser Frage daher und nimmt sich diese Frage aufs Korn. Wir werden das gleich hören. Übrigens, wir haben Sonntag Jubilate, also der Sonntag vom österlichen Jubel. Man hört es ja in dem Wort. In diesen 7 Wochen nach Ostern ist das schon der 3. und er hat das Thema Neuschöpfung. Wahnsinn, oder? Wie das immer passt.
Neuschöpfung, okay. Und mehrere Geschichten zur Wiederbegegnung gibt es. Sie haben sie als rätselhafte angekündigt. Ich bin gespannt und freue mich drauf.
Ja, es sind ein paar rätselhafte Verse aus dem Johannesevangelium. Und zwar, weil Sie das ja sonst wahrscheinlich auch gleich fragen, von Jesus vor seinem Tod gesagt. Aber doch passend jetzt in der österlichen Zeit. Nicht wundern, die Stelle, die ich lese, ist nicht ganz kurz. Und wie gesagt, sie spielt mit Rätseln.
Ich mal mich in der Zwischenzeit eine Zeitschiene auf. Okay.
Jesus Christus spricht. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Was bedeutet das? Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile, wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen.
Wann hat er das vorher gesagt, vor seinem Tod?
Es gehört zu den sogenannten Abschiedsreden Jesu, die das Johannesevangelium überliefert. Also die letzten Stunden, in denen er mit seinen Freundinnen und Freunden zusammen war und wo er zu ihnen eine ganze Menge gesagt hat.
Beim letzten Abendmahl?
Davor.
Noch davor?
Ja.
Nach dem Judaskuss?
Noch davor.
Noch davor?
Sozusagen davor, bevor, als sie noch richtig zusammensitzen und miteinander reden konnten und er... So erzählt es das Johannesevangelium und er eine ganz lange Rede ihnen zum Ende gehalten hat.
Ich habe jetzt schon angefangen, so nachzufragen, wo genau steht diese Bibelstelle? Ich finde das irgendwie wichtig, mir ist das wichtig und ich frage mich selbst gerade, warum ist mir das so wichtig? Weil ich so spüre, ich habe mehrere Zugänge oder kann mir mehrere Zugänge zu dieser Bibelstelle vorstellen. Ich kann mich so darauf einlassen, auf dieses Rätselraten. Mhm. Aber ich mag mal anfangen damit, dieses, wenn Jesus schon vorzeitig, schon vor seinem Verrat, das irgendwie wusste, warum sind die Jünger dann nach seinem Tod so überrascht, was da passiert ist und kommen nicht schneller, erinnern sich nicht schneller daran, oh, guck mal, erinnerst du, davon hat Jesus doch schon mal erzählt. Mhm. Und das bedeutet, wir werden ihn wiedersehen. Mhm. Haben sie das alles vergessen?
Naja, ich würde jetzt sagen, weil sie es nicht verstehen. Man spricht im Blick auf das Johannesevangelium auch gerne von den Missverständnissen, die oft zwischen den Jüngern und Jesus sich ereignen. Und an dieser Stelle auch, es ist ja dieses Spiel mit dem, was hast du jetzt gesagt? Wir wollen dich das nochmal fragen. Mhm. Und dann sagt er, ich höre, ihr wollt mich das nochmal fragen. Und dann wird das ja immer wiederholt. Und ich meine, das, was da gesagt wird, ist aus unserer Sicht heute eigentlich ganz einfach zu verstehen. Also eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Das heißt, noch eine kleine Weile, dann werde ich sterben, gekreuzigt werden. Und dann noch eine kleine Weile und dann werden wir uns wiedersehen. Also 3 Tage tot und dann Auferstehung und dann sehen sie sich wieder. Aber wenn wir eine Schicht tiefer gehen, dann redet Jesus über etwas, was die Jünger damals vielleicht intellektuell oder gedanklich verstehen könnten, aber nicht fühlen und was auch wir heute oft zwar irgendwie in Gedanken verstehen könnten, aber nicht fühlen können. Was heißt das denn? Er ist weg und dann kommt er wieder. Was heißt das denn? Ihr seid traurig und dann werden wir uns wieder freuen. Sollen wir das wirklich? Können wir das glauben? Mhm.
Ja, das verstehe ich auch. Ja. Da bin ich vielleicht noch zu anspruchsvoll. Ne? Man schaut so mit dem Wissen von jetzt da drauf. Warum haben sie es irgendwie nicht erkannt dann und sich zurückerinnert an der Stelle? Der zweite Zugang, den ich habe oder den ich versuche irgendwie herzustellen, okay, ich kann jetzt in dieses Rätselraten irgendwie und dieses Missverständnis reingehen, aber letztlich, was bedeutet das für mich jetzt eigentlich? Ja. Höre ich da nur eine spannende Rätselgeschichte?
Nein, deswegen, ich versuche es nochmal zu sagen, einerseits können Sie es gedanklich nicht, aber Sie können es natürlich gedanklich auch leicht verstehen, genauso wie wir auch. Wir können gedanklich sagen, ja, jetzt verstehen wir es hinterher sowieso, aber können wir es auch fühlen? Jesus redet am Ende auch damit ja letztlich über sein Wiederkommen. Und damit über diese Zeit der nach der Himmelfahrt, das sozusagen eine kleine Weile und dann werden wir uns wiedersehen und die Trauer wird in Freude verwandelt werden. Und ich frage Sie, ich frage uns, wo wird die Trauer denn jetzt in Freude verwandelt werden? Ist das schon? Kann ich das tatsächlich glauben? Und dann bin ich nämlich doch ganz tief in diesem Gefühl, was die Jüngerinnen und Jünger damals sicher auch schon hatten, nämlich, die haben das ja auch nach Jesu Tod immer wieder gelesen und gehört und auch nach den Begegnungen mit dem Auferstandenen und immer wieder sich fragen müssen, wo in dieser Welt soll sich das bitte ereignen? Wo sollen wir uns jetzt freuen können mit diesem Jesus? Wir sehen noch nichts von dieser Verwandlung der Welt. Und ich glaube, dann sind wir bei dem, was diese Geschichte tatsächlich erzählt, nämlich der schwierige Umgang damit, dass wir von der Begegnung mit dem Auferstandenen wissen, und trotzdem diese Welt doch noch voller Schmerz und Leid ist und darauf harrt und wir darauf warten, dass Trauer tatsächlich in Freude verwandelt wird und wir immer wieder auch darauf warten, dass wir diese Begegnung mit der Erfahrung, dass Jesus lebt, auch tatsächlich machen können. Und
tatsächlich
dann sind wir ganz nah, glaube ich, bei dem, Denn dann können wir sagen, ja, gedanklich kriegen wir das alles locker einmal auf ihre Zeitleiste gebracht. Mhm. Aber in unserer Existenz kommt das irgendwie nicht auf die Zeitleiste.
Das finde ich ganz spannend, dass wir es auch jetzt, auch heute, immer noch nicht fühlen können. Also immer noch so ein bisschen in dieser Zwischenphase sind. Wo ist der Wiederauferstandene?
Ganz genau. Und dann natürlich, jetzt will ich das nicht zu düster machen, wir sind in der österlichen Zeit, und dann natürlich aber auch immer wieder die Erfahrung haben. Die Erfahrung, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass wir das ja wo in der Gemeinschaft, im Miteinander, im gemeinsamen Brotbrechen, im Weitergeben, im Dasein für die Menschen, bei denen wir gebraucht werden, im Erleben, dass wir jemanden haben, wenn wir jemanden brauchen, dass wir am Ende auch Gottes Wort haben, dass wir mit anderen Brot brechen können oder von ihnen etwas bekommen können, dass mir ein tröstendes Wort im Leben begegnet. Da ist das dann ja überall, aber es ist oft so, dass wir es nicht festhalten können. Und dass immer wieder dieses noch eine kleine Weile, noch eine kleine Weile. Ich hab immer wieder früher, auch wenn ich Kind krank war, gefragt, dauert das noch lange? Ist die Weile noch lang? Im Grunde, also im griechischen Urtext steht an der Stelle, wo hier immer dieses Wort kleine Weile kommt, Mikron. Also im Grunde macht Jesus für uns so eine kleine Mikroskopie, ist nicht lang. Ja, jetzt kann man fast nur unter dem Mikroskop sehen. Aber wie oft erleben wir das als unerträglich lang, was hier als kleine Weile beschrieben wird. Und dann ist es wieder. Und dann ist es doch.
Dann mag ich Ihren Satz von vorhin aufgreifen. Jesus lebt.
Jesus lebt.
Jetzt.
Jetzt.
Herr Bischof, da wird ein neuer regierender Bürgermeister gewählt, wenn es noch ein bisschen länger gedauert hat. Da müssen wir länger auf der Straße ausharren. Wir können uns überlegen, ob uns das Deutschland-Ticket mit 49 Euro zu teuer ist. Also wir können uns wunderbar mit uns selbst beschäftigen. Und es ist ja auch wirklich notwendig. Aber anderes gerät dabei, finde ich, ganz schnell oder zu schnell auch in Vergessenheit. Wie geht es den Frauen und den Menschen insgesamt im Iran? Todesurteile werden da gesprochen und zum Teil auch vollstreckt. Ich fasse mich da auch immer an die eigene Nase. Also ich kenne den aktuellen Standort selbst nicht ganz genau, aber ich gehe mal ganz fest davon aus, dort ist bei weitem nicht alles in Ordnung. Wir kommen zur Fürbitte.
Und ich versuche das mal alles zusammenzubringen. Gott, wir bitten um Segen für das Miteinander in dieser Stadt, um Segen für alle, die in der Politik und im Senat Verantwortung tragen. Hören und achtsam sein, füreinander bitten wir. Wir schauen viel auf uns, Gott. Wir bitten dich, richte unseren Blick über uns hinaus. Wir bitten dich für die Menschen im Iran, die um ihre Freiheit ringen, kämpfen, die mutig aufstehen. Sei bei den Frauen dort, Gott, die im Namen der Freiheit ihr Leben einsetzen, damit es anders wird. Und Gott, wir bitten dich für die Menschen im Sudan, die militärischen Auseinandersetzungen führen in Leid, Tod und eine große humanitäre Katastrophe. Wir bitten für die Menschen und um ein Ende des Mordens. Wir danken dir, Gott, für alle, die es möglich gemacht haben, dass jetzt viele aus diesem Land ausfliegen konnten, auch hier nach Berlin. Wir bitten dich, Gott, für alle, die dort jetzt auf der Flucht sind. Du bist ein Gott, der mit den Fliehenden ist.
Amen. Gerade, Herr Bischof, gerade wenn es darum geht, es ist noch nicht alles in Ordnung, noch nicht alles gut bei uns selbst, in unserer Familie vielleicht, im weiteren Umfeld, im Job, in Berlin, in der Welt, dann können diese Worte helfen beim Durchatmen, beim Innehalten und vielleicht können sie sogar ein wenig Trost spenden.
Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Weil wir in der Fürbitte gerade schon auch auf die Situation der Frauen im Iran gekommen sind. Es gibt in der nächsten Woche, nächsten Sonntag, einen Solidaritätsgottesdienst für die Menschen im Iran mit eben auch der bekannten Überschrift Frau, Leben, Freiheit. Ich denke, da darf es gerne sehr voll werden, oder? Also all die, die auch sonst schon mal auf die Straße gegangen sind, um gegen die Unterdrückung im Iran zu protestieren, sind da alle herzlich eingeladen.
Ja, unbedingt. Ja? Ich finde das ganz wichtig, dass Leid der Frauen geht uns an und ihr Aufbruch in die Freiheit geht uns an und darf nicht versickern. Wir wollen zeigen und laut machen, dass wir an ihrer Seite stehen.
Unbedingt schon mal vormerken. Kommenden Sonntag, 7. Mai, 18 Uhr in der Heiligkreuzkirche in der Zossener Straße. Mehr Infos kriegen Sie auch nochmal auf www.ekbo.de. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen jetzt mal. Und oh ja, Mensch, morgen, 1. Mai, schönen 1. Mai.
Ja, einen friedlichen 1. Mai friedlichen wünschen wir uns. Erstmal ein ganz wichtiges Blicken auch auf unsere Arbeitswelt und die Gerechtigkeit, die für die Arbeitswelt so wichtig ist. Menschenwürdige Arbeit und angemessener Lohn, absolutes Menschenrecht. Deswegen gibt es den 1. Mai. Und dann ein friedliches Miteinander in dieser Stadt.